Kapitel 11, Karmel. Auf der Grundlage von Vor Ahab stehend verlangte Elia, dass ganz Israel zu einer Begegnung zwischen ihm und den Propheten des Baal und der Astarte auf den Berg Karmel zusammengerufen würde. Sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Der Befehl ging von jemandem aus, der in der unmittelbaren Gegenwart des Herrn zu stehen schien. Ahab gehorchte deshalb auch sofort, als wäre der Prophet ein Herrscher und der König nur einer seiner Untertanen. Eilboten wurden mit der Aufforderung durch das Königreich gesandt, an dem Treffen zwischen Elia und den Propheten des Baal und der Astarte teilzunehmen. In jeder Stadt und jedem Dorf bereiteten sich die Einwohner darauf vor, sich zur festgesetzten Zeit zu versammeln. Als sie sich dann auf den Weg zu dem Platz begaben, wurden die Herzen vieler mit seltsamen Vorahnungen erfüllt. Etwas Ungewöhnliches schien bevorzustehen. Wie sonst sollte man den Befehl, sich auf dem Berge Karmel zu versammeln, verstehen? Welches weitere Unglück drohte wohl über Volk und Land hereinzubrechen? Vor der Dürre war der Berg Karmel eine Stätte der Schönheit gewesen mit mehreren Flüssen, die von nie versiegenden Quellen gespeist wurden. Seine fruchtbaren Hänge waren mit schönen Blumen und blühenden Büschen bedeckt. Nun aber war diese Schönheit infolge der Wirkungen eines verheerenden Fluches dahingeschwunden. Die für die Anbetung Baals und der Astarte errichteten Altäre standen jetzt inmitten blattloser Haine. Auf einer der höchsten Kuppen befand sich in auffallendem Gegensatz zu diesen der niedergebrochene Altar des Herrn. Vom Karmel aus ließ sich das Land weithin überblicken. Seine Höhen waren in vielen Teilen des Reiches Israel sichtbar. Von besonders günstigen Stellen am Fuße des Berges konnte man viel von dem sehen, was oben vor sich ging. Gott war durch den Götzendienst, den man im Schutze der bewaldeten Abhänge getrieben hatte, außerordentlich entehrt worden. Und nun wählte Elia diese Höhe aus, weil sie für die Offenbarung der Macht Gottes und für die Rechtfertigung der Ehre seines Namens der bestgeeignete Platz war. Früh am Morgen des festgesetzten Tages versammelten sich die Scharen des abtrünnigen Israels voll gespannter Erwartungen um den Gipfel des Berges. Die Propheten Isebels marschierten in eindrucksvoller Ordnung auf. In königlichem Prunk erschien der Herrscher und stellte sich an die Spitze der Priester, während die Götzendiener ihn mit lautem Zuruf begrüßten. Die Herzen der Priester aber erfüllte Besorgnis, wenn sie daran dachten, dass auf das Wort des Propheten hin das Land Israel 3,5 Jahre des Taus und Regens entbehren musste. Eine schlimme Krise stand unmittelbar bevor, das spürten sie. Die Götter, auf die sie ihr Vertrauen gesetzt hatten, waren nicht fähig gewesen, Elia als falschen Propheten zu entlarven. Ihrem rasenden Geschrei, ihren Gebeten, ihren Tränen, ihrer Erniedrigung, ihren abstoßenden Zeremonien und ihren kostspieligen, unaufhörlichen Opfern gegenüber hatten die Gegenstände ihrer Anbetung sich befremdend gleichgültig verhalten. König Ahab, den falschen Propheten und dem ringsum versammelten Israel trat Elia als einziger gegenüber, der zur Rechtfertigung der Ehre des Herrn erschienen war. Er, dem das ganze Land die Schuld an all dem schweren Leid zuschrieb, stand anscheinend schutzlos vor dem Herrscher Israels, den Propheten Baals, den Kriegsleuten sowie den tausenden Menschen. Doch Elia war nicht allein. Über ihm und um ihn her scharten sich himmlische Heerscharen, Engel von überlegener Stärke, die ihn beschirmten. Unerschrocken und furchtlos stand der Prophet vor der Menge und war sich seines Auftrages zur Ausführung des göttlichen Befehls völlig bewusst. Sein Gesicht strahlte ehrfurchtgebietende Feierlichkeit aus. Beklommen wartete das Volk darauf, dass er redete. Zuerst blickte Elia auf den niedergebrochenen Altar des Herrn, dann auf die vielen Anwesenden und rief mit klarer, durchdringender Stimme, »Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach.« Das Volk antwortete ihm nichts. Kein einziger aus der großen Schar wagte Treue zum Herrn zu bekunden. Wie eine finstere Wolke hatten sich Täuschung und Blindheit über Israel ausgebreitet. Dieser verderbliche Abfall war nicht plötzlich über sie gekommen, sondern hatte sich allmählich entwickelt. Ein ums andere Mal hatten sie versäumt, die Worte der Warnung und Ermahnung, die der Herr ihnen gesandt hatte, zu beachten. Mit jedem neuen Abweichen vom rechten Tun, mit jeder weiteren Weigerung, Buße zu tun, hatte sich ihre Schuld vertieft und waren sie selbst mehr vom Himmel abgekommen. Auch nun in der Stunde der Entscheidung beharrten sie bei ihrer Weigerung, sich auf Gottes Seite zu stellen. Der Herr verabscheut Gleichgültigkeit und Untreue in einer Zeit, in der sein Werk vor einer Entscheidung steht. Das ganze Weltall beobachtet mit unaussprechlicher Anteilnahme die letzten Ereignisse in dem großen Kampfe zwischen Gut und Böse. Das Volk Gottes nähert sich der Grenze der ewigen Welt. Was kann da von größerer Wichtigkeit sein, als dass es treu zum Gott des Himmels hält? Zu allen Zeiten hatte Gott Helden, die sich durch ihre moralische Kraft auszeichneten, und er hat sie auch heute, gleich Josef, Elia und Daniel schämen sie sich nicht, sich zu dem ihm gehörenden Volk zu bekennen. Sein besonderer Segen begleitet die Arbeiten von Männern der Tat, von Männern, die sich nicht vom geraden Weg der Pflicht abbringen lassen, sondern die in göttlicher Vollmacht fragen, wer steht auf des Herrn Seite? Solche Männer lassen es nicht bei dieser Frage bewenden, sie fordern vielmehr auch, dass jene, die sich als Gottes Volk bezeichnen, vorangehen und unmissverständlich ihre Treue zum König aller Könige und zum Herrn aller Herren bekunden. Sie ordnen ihren Willen und ihre Pläne dem Gesetze Gottes unter. Aus Liebe zu ihm achten sie sogar ihr Leben nicht für teuer. Ihre Aufgabe besteht darin, das Licht aus dem Worte Gottes in sich aufzunehmen und es in gleichbleibend hellen Strahlen in die Welt hinausscheinen zu lassen. Treue zu Gott ist ihr Losungswort. Während Israel auf dem Berg Karmel noch zweifelte und zögerte, brach Elias Stimme abermals das Schweigen: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Der Vorschlag Elias war so vernünftig, dass das Volk ihn nicht ohne weiteres ausschlagen konnte, und so fand es den Mut zu antworten, das ist recht. Die Propheten Baals wagten nicht zu widersprechen, Elia aber wandte sich zu ihnen mit der Anordnung, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Nach außen hin kühn und trotzig, ihre schuldigen Herzen jedoch mit Angst erfüllt, so traten die heuchlerischen Priester an ihren Altar, legten das Holz und das Opfer darauf und sprachen ihre Beschwörungen. Ihre gellenden Rufe hallten durch die Wälder und über die nahen Höhen und erweckten allenthalben Widerhall. Mit den Worten, Baal, erhöre uns, riefen sie den Namen ihres Gottes an. Die Priester scharten sich um ihren Altar und erflehten Hilfe von ihrem Gott. Dabei hüpften sie und wälzten sich schreiend, rauften sich die Haare aus und schnitten sich ins Fleisch. Der Morgen verging, der Mittag kam, und noch immer war kein Zeichen zu sehen, dass Baal das Rufen seiner verblendeten Anhänger erhörte. Da war keine Stimme noch Antwort, auf ihre ungestümen Gebete. Das Opfer blieb unversehrt. Während die Priester ihr wahnwitziges Rufen fortsetzten, suchten sie in ihrer Verschlagenheit irgendein Mittel zu ersinnen, durch das sie ein Feuer auf dem Altar entzünden könnten, um so das Volk glauben zu machen, das Feuer käme unmittelbar von Baal. Elia jedoch beobachtete jede ihrer Bewegungen. Indes hofften die Priester doch noch auf eine Gelegenheit, ihre Täuschung zu bewerkstelligen, und vollführten weiterhin ihre sinnlosen Zeremonien. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut. Denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt, aber da war keine Stimme noch Antwort noch einer, der aufmerkte. Gern wäre Satan denen zu Hilfe geeilt, die er verführt hatte und die seinem Dienst geweiht waren. Gern hätte er den Blitz gesandt, ihr Opfer anzuzünden. Aber der Herr hat Satan Grenzen gesetzt und seine Macht eingeschränkt. Deshalb vermochten alle Anschläge des Feindes auch nicht einen Funken auf den Altar Baals herabzubringen. Als ihre Stimmen schließlich heiser vom vielen Rufen waren und ihre Gewänder sich von dem Blut der selbst zugefügten Wunden rot gefärbt hatten, überwältigte Verzweiflung die Priester. In unverminderter Wut vermischten sie nunmehr ihre Bitten mit schrecklichen Flüchen auf ihren Sonnengott. Elia aber fuhr fort, sie scharf zu beobachten, denn er wusste, dass er, falls die Priester durch irgendeinen Kunstgriff das Altarfeuer entzünden könnten, augenblicklich in Stücke zerrissen werden würde. Der Abend nahte. Die Propheten Baals waren müde, erschöpft und ratlos. Der eine schlug dieses vor, der andere jenes, bis sie schließlich ihre Bemühungen einstellten. Ihre Schreie und Flüche hallten nicht länger über den Berg Karmel hin. Verzweifelt zogen sie sich vom Kampf zurück. Den ganzen Tag über war das Volk Zeuge dessen gewesen, was die verwirrten Priester alles unternommen hatten. Es hatte gesehen, wie sie in wilden Sprüngen um den Altar hüpften, als könnten sie die flammenden Strahlen der Sonne erhaschen und ihrem Zwecke dienstbar machen. Entsetzt hatte es zugeschaut, wie grässlich sich die Priester selbst verstümmelten, und hatte bei dieser Gelegenheit über die Torheiten der Götzenanbetung nachdenken können. Viele aus der Menge waren der Schaustellungen des Teufelsdienstes müde und warteten mit äußerster Spannung auf das, was Elia unternehmen würde. Es war gerade die Stunde des Abendopfers, und so gebot Elia den Umstehenden, kommt her zu mir. Während sie zitternd näher kamen, trat er an den niedergebrochenen Altar heran, vor dem einst Menschen den Gott des Himmels angebetet hatten, und baute ihn wieder auf. Ihm war dieser Trümmerhaufen kostbarer als alle prachtvollen Altäre des Heidentums. Durch die Wiederherstellung dieses alten Altars bekundete Elia seine Achtung vor dem Bunde, den der Herr mit den Kindern Israel gemacht hatte, als sie über den Jordan gegangen und ins verheißene Land eingezogen waren. Er nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Die enttäuschten Priester Baals, durch ihre vergeblichen Bemühungen erschöpft, warteten ab, was Elia tun werde. Sie hassten den Propheten, weil er eine Prüfung vorgeschlagen hatte, durch die die Schwäche und das Unvermögen ihrer Götter bloßgestellt worden war. Sie fürchteten aber auch seine Macht. Das Volk war ebenfalls mit Furcht erfüllt und beobachtete, beinahe atemlos vor Spannung, die weiteren Vorbereitungen, die Elia traf. Das ruhige Verhalten des Propheten stand in scharfem Gegensatz zu der fanatischen, sinnlosen Raserei der Baals-Anhänger. Nachdem der Prophet den Altar fertiggestellt hatte, umgab er ihn noch mit einem Graben, legte das Holz zurecht, richtete den Stier her und legte ihn als Opfer auf den Altar. Dann befahl er dem Volk, das Opfer und den Altar mit Wasser zu begießen. Holt 4 Eimer voll Wasser, so lautete seine Anordnung, und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie tat es noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie tat es zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Nun erinnerte Elia das Volk an den langanhaltenden Abfall, der den Zorn des Herrn wachgerufen hatte, und forderte die Kinder Israel auf, ihre Herzen zu beugen und zu dem Gott ihrer Väter zurückzukehren, damit der auf dem Lande Israel lastende Fluch wieder hinweggenommen würde. Dann neigte er sich ehrerbietig vor dem unsichtbaren Gott, erhob seine Hände zum Himmel und sprach ein schlichtes Gebet. Die Priester Baals hatten geschrien und geeifert und waren vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag umhergehüpft, doch als Elia betete, hallte kein unsinniges Geschrei über Karmels Höhe. Er betete, als wüsste er, dass der Herr als Zeuge dieser Vorgänge zugegen sei und seine Bitte hörte. Die Propheten Baals hatten wild und zusammenhanglos gebetet, Elia hingegen bat Gott schlicht und inbrünstig, seine Überlegenheit über Baal zu beweisen und so Israel zu veranlassen, zu ihm zurückzukehren. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so flehte der Prophet, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist, und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist, und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Eine Stille, die in ihrer Feierlichkeit bedrückend wirkte, breitete sich über alle aus. Die Priester Baals zitterten vor Furcht. Im Bewusstsein ihrer Schuld erwarteten sie eine schnelle Vergeltung. Kaum hatte Elia sein Gebet beendet, als auch schon Feuerflammen gleich leuchtenden Blitzstrahlen vom Himmel herab auf den wiederhergerichteten Altar fuhren, das Opfer verschlangen, das Wasser in der Grube aufleckten und sogar die Steine des Altars verzehrten. Der Glanz der lodernden Flammen erleuchtete den Berg und blendete die Augen der Menge. In den Tälern, wo viele in banger Erwartung die Bewegungen derer droben beobachteten, wurde das Heerabkommen des Feuers deutlich wahrgenommen. Alle, die es sahen, gerieten bei seinem Anblick in Erstaunen. Es ähnelte der Feuersäule, die am Roten Meer die Kinder Israel vom Heer der Ägypter getrennt hatte. Die Volksmenge auf dem Berge warf sich ehrfürchtig vor dem unsichtbaren Gott nieder. Niemand wagte mehr, auf das vom Himmel gesandte Feuer zu blicken. Sie fürchteten, selbst verzehrt zu werden. Überzeugt davon, dass es ihre Pflicht sei, den Gott Elias als den Gott ihrer Väter anzuerkennen und ihm gehorsam zu sein, riefen sie wie mit einer Stimme aus, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Erschreckend deutlich ertönte der Schrei über den Berg und hallte in der Ebene wieder. Israel war endlich aufgewacht, eines Besseren belehrt und zur Buße bereit. Endlich sah es ein, wie sehr es Gott verunehrt hatte. Der Gegensatz zwischen der Baalsverehrung und dem verständigen Dienst, den der wahrhaftige Gott verlangt, war nun völlig offenbar. Das Volk erkannte Gottes Gerechtigkeit und Gnade darin, dass er Tau und Regen so lange zurückgehalten hatte, bis es dahin gebracht war, sich zu seinem Namen zu bekennen. Nun aber war es bereit einzugestehen, dass der Gott Elias alle Götzen überragt. Die Priester Baals wurden bestürzt Zeugen der wunderbaren Entfaltung der Macht des Herrn. Doch selbst in ihrer Niederlage und angesichts der göttlichen Herrlichkeit sträubten sie sich, für ihre Missetaten Buße zu tun. Sie wollten auch weiterhin Propheten Baals bleiben. Damit bewiesen sie nur, dass sie reif zum Untergange waren. Um die bußfertigen Israeliten vor weiterer Verführung seitens derer zu schützen, die sie gelehrt hatten, Baal zu dienen, hatte der Herr bereits Elia befohlen, diese falschen Lehrer hinzurichten. Der Zorn des Volkes gegen sie als Anführer zum Abfall war schnell entfacht. Als Elia rief, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne, gehorchten sie sofort. Sie fingen die Priester ein und brachten sie an den Bach Kison. Noch ehe der Tag vergangen war, der den Anbruch einer entschiedenen Umkehr kennzeichnete, wurden die Diener Baals getötet. Nicht einer durfte am Leben bleiben.